Bei der Produktion unserer Podcast-Folgen habe ich zwischendurch immer mal wieder das Glück, mich mit den ExpertInnen in einem Tonstudio treffen zu können. Die Aufnahme, an einem gemeinsamen Tisch sitzend, ist doch immer ein wenig intensiver, als wenn ich via Internet mit den Gästen verbunden bin. Genau so war es auch bei dieser Aufnahme. Und vielleicht merkt man das ja auch beim Zuhören. Auf jeden Fall ist es eine sehr intensive Folge, denn es geht auch um ein sehr intensives Thema. ADHS und Angststörung. Ich habe mich dazu mit dem in Lübeck niedergelassenen Neurologen, Psychiater und Psychotherapeuten, Privatdozent Dr. Daniel Alvarez Fischer unterhalten. Und jetzt legen wir los. Daniel Alvarez Fischer, wir sprechen und haben dazu schon gesprochen über Komorbiditäten, haben das ja hier in der Podcast-Serie auch in einem weiteren Rahmen getan, geguckt, was gibt's da überhaupt. Heute werden wir ein bisschen spezifischer und ich bin ganz gespannt, wo wir nachher rauskommen werden, denn wir möchten über Angststörungen und Kontext ADHS sprechen. Legen wir erstmal los. Was ist die Korrelation und gibt's überhaupt eine? Also spielt Angst und ADHS im Zusammenhang irgendeine Rolle?
Ja. Das wäre auch blöd für die Podcast-Folge.
Stimmt, dann können wir jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr reingehört haben. Bis zur nächsten Folge.
Naja, Angsterkrankungen sind tatsächlich Erkrankungen, die die Lebensqualität von Patienten sehr massiv beeinträchtigen. Mhm. Gleichzeitig gehören Angsterkrankungen zu den psychischen Erkrankungen, die man wahrscheinlich am besten behandeln kann. Also man kann die Menschen von Ängsten befreien durch eine richtige Behandlung. Von daher ist es wichtig, die auch zu diagnostizieren. Und jetzt der Zusammenhang zur ADHS. Ja, wir wissen aus Registerstudien, dass Angsterkrankungen etwa 9 bis 10 Mal gehäuft bei Patienten mit ADHS vorkommen. Mhm. Das beginnt halt im Kindesalter und auch in der Adoleszenz.
Da müssen wir gleich mal drüber sprechen, was ist Henne, ist Ei, das ist ja eh immer so die Frage. Aber in diesen Studien, was für Angststörungen sind das? Also was kann man da konkret feststellen?
Ja, das sind zum einen generalisierte Angststörungen, aber auch soziale Phobien. Das wahrscheinlich sind die führenden Angststörungen. Mhm. Also spezifische Phobien, weiß ich jetzt nicht, die spielen ja auch häufig gar nicht so eine große Rolle, sondern tatsächlich für die Lebensqualität beeinträchtigend sind generalisierte Angststörungen, sind Panikstörungen, also auch die Agoraphobie und soziale Phobien. Agoraphobie dann mit Panikstörung. Mhm. Was spannend ist, ist, dass das offensichtlich auch vom ADHS-Typ abhängig zu sein scheint. Also wir haben ja einmal den hyperaktiv-impulsiven Typ, den unaufmerksamen Typ und dann den gemischten Typ. Und da, wo Hyperaktivität und Impulsivität eine Rolle spielen, also eben gerade beim hyperaktiv-impulsiven Typ, scheinen die Angsterkrankungen verstärkt aufzutreten. Dann gibt's ja zu den Angsterkrankungen auch noch die Persönlichkeitsstörungen, die Cluster-C-Persönlichkeitsstörung, also die, das wäre dann zum Beispiel die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Und auch die scheinen gehäuft bei Patienten mit ADHS vorzukommen, sowohl Cluster-C als auch Cluster-B-Persönlichkeitsstörung. Und da sind wir nämlich genau bei der Frage nach Henne und Ei. Letztlich weiß man nicht, warum das so ist. Und aber eine mögliche Erklärung ist, dass natürlich die Lernerfahrungen, auch die Zurückweisung, dass es eben mit den anderen nicht klappt, das Gefühl, dann irgendwie doch anders zu sein und nicht dazuzugehören, dass das eben auch zu einer Ausbildung von einer Persönlichkeitsstörung beiträgt oder die zumindest also fördert. Mhm.
Das ist gar nicht so unkomplex. Diagnosetechnisch, wie gehe ich denn davor? Also es klingt nach einer großen Herausforderung, finde ich.
Ja, ist vor allen Dingen deswegen eine große Herausforderung, weil sich die Symptome deutlich überschneiden können. Also bei Angst ist es Unruhe, ist es diese Unruhe drückt sich auch in einer körperlichen Unruhe aus. Ist es natürlich eine Konzentrationsstörung, wenn ich die ganze Zeit in so einem Bedrohungsmonitoring bin. Und jetzt habe ich gesagt, Konzentrationsstörung, motorische Unruhe, innere Unruhe. Dann denkt man natürlich sofort an ADHS. Ja, also da gibt es halt eine große Symptomüberschneidung. Und das muss man eben auseinanderhalten. Aus zwei Gründen. A, um die Angststörung gut diagnostizieren zu können, unabhängig davon, ob ein ADHS vorliegt oder nicht. Und dann entsprechend auch die Angststörung behandeln zu können.
Sie hatten eben auch noch die Persönlichkeitsstörung angesprochen. Wie ist das da?
Persönlichkeitsstörungen dürfen nicht vor dem 18. Lebensjahr diagnostiziert werden und beginnen halt auch spätestens in der Adoleszenz und sind lebensspannübergreifend und auch lebensbereicheübergreifend und beziehen sich halt auf das Verständnis von Dingen, Menschen und Ereignissen, die Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung, die Angemessenheit und Variationsbreite der emotionalen Reaktion und eben auch die Aufnahme und Aufrechterhaltung von sozialen Interaktionen.
Okay, das nochmal konkreter. Was bedeutet das dann für die Betroffenen ganz konkret?
Naja, dass sie eben genau in diesen vier Bereichen Schwierigkeiten haben, also Menschen zu verstehen, dann wäre das halt bei der ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, dass ich das Gefühl habe, abgelehnt zu werden, nicht zu genügen, nicht so attraktiv, intelligent oder geschickt zu sein wie die meisten anderen, Schwierigkeiten in der Kontaktaufnahme, dass ich von mir aus nicht den ersten Schritt tue, um in Kontakt zu treten, es sei denn, ich bin sicher, dass der andere mich mag. Das sind so einige der Kriterien für die ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung. Das ist dann eben auch das, was die Patienten berichten, dass sie immer erstmal sich den anderen angucken müssen, um dann zu schauen, also ich muss den analysieren, damit ich auch seinen Erwartungen entspreche. Und das ist eben, auch sehr belastend und führt eben tatsächlich aufgrund der sozialen Interaktionsschwierigkeiten zu auch erheblichem Leid.
Und wenn ich das höre, jetzt bin ich ja medizinischer Laie, habe ich aber schon wieder das Gefühl, bei der Darstellung, da ist doch auch wirklich Raum für viele Fehldiagnosen, weil sich das natürlich immer so ein bisschen überlappt. Das ist ja leider, oder zum Glück, wie auch immer, nicht der Laborwert, den ich abnehme und sage, das ist Störung A, B oder C oder Symptom A, B oder C, wie ich es bei, keine Ahnung, irgendwelchen körperlichen Werten machen kann. Wie ist das? Ist das hier ein Feld, wo man eben dann mit der Diagnose auch häufig daneben liegen kann?
Es gibt kein Laborparameter, das macht das Feld der Psychiatrie ja auch so spannend und bereichernd, mit den Patienten zusammenzuarbeiten, weil ich wirklich den Patienten kennenlernen muss und auf ihn eingehen muss. Und ja, also zum einen bei Angsterkrankungen kann das ADHS übersehen werden, was erstmal fast gar nicht so schlimm ist, weil die führende Störung zuerst behandelt werden muss. Aber dann sollte zumindest in der Folge auch das ADHS behandelt werden. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Es gibt so eine Sondersituation. Die Persönlichkeitsstörungen können eben auch häufig verwechselt werden. Und dann gerade, wenn man so in dem Bereich von neuronalen Entwicklungsstörungen ist, werden die Persönlichkeitsstörungen, eben gerade auch die Cluster-C-Persönlichkeitsstörung, auch die Cluster-B-Persönlichkeitsstörung, können häufig mit dem Autismus verwechselt werden. Und eine Sache hatte ich gerade gesagt, das sind ja die sozialen Interaktionsstörungen, die ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsstörung sind. Und der Unterschied zur Autismus-Spektrum-Störung ist, dass zwar die soziale Interaktion gestört ist, aber nicht das Konzept von Freundschaft. Also man kann auch das Konzept von Freundschaft erfragen und normales physiologisches Verständnis von Freundschaft wäre jemand, der loyal ist, der mich unterstützt, auf den ich zurückgreifen kann, mit dem ich mich unterhalten kann. Und es ist halt nicht der, wir nehmen ja in Köln auf, mit dem ich zum FC gehe. Ja. Das ist nicht ein Freund.
Nein, das ist, da teilt man eine Leiterfahrung. Aber das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt an der Stelle auch gar nicht vertiefen. Jetzt habe ich die Diagnose gestellt im Kinder- respektive im Erwachsenenalter. Und Sie haben es gerade angesprochen, die Therapie ist gar nicht so unkomplex. Also die führende Symptomatik sollte behandelt werden. Aber wie gehe ich denn nun konkret vor?
Die Therapie psychischer Erkrankungen, hatte ich schon mal in einer vorangegangenen Folge gesagt, steht immer auf drei Säulen. Die Säulen sind unterschiedlich wichtig, je nach psychischer Erkrankung. Für Angsterkrankungen, die sind eben einer psychotherapeutischen Intervention sehr, sehr gut zugänglich. Und dann kann es aber schon auch die Situation geben, dass ich quasi die Aufmerksamkeit des Patienten brauche, der Patientin, damit sie dieser psychotherapeutischen Intervention sich der zuwenden kann. Und da kann es eben sinnvoll sein, schon relativ früh auch mit der Gabe von Stimulanzien zu beginnen. Und ansonsten, gibt man auch bei Angsterkrankungen, kann man natürlich klassischerweise einen SSRI geben. Wobei ich es auch immer für wichtig halte, den Patienten zu sagen, die SSRIs nehmen die Ängste nicht weg. Also es gibt keine Medikamente, die keine guten Medikamente, die die Ängste wegmachen. Und das ist nicht das Ziel, sondern das, was Patienten lernen müssen in der Psychotherapie und in einem psychotherapeutischen Gespräch, ist, einen anderen Umgang mit der Angst zu finden. Mhm. Es wird niemanden geben, der Ängste wegmacht, sondern es geht darum, oder das wäre erstmal eine blöde Nachricht. Ja. Mhm. Ich sage, ich werde es nicht schaffen, dass die Angst weggeht, aber die gute Nachricht, darauf kommt es gar nicht an, sondern es geht um einen anderen Umgang mit der Angst.
Und das gilt aber für Menschen mit einer Angststörung mit und ohne ADHS?
Absolut.
Und dann hatten Sie es eben angedeutet, es kann in der Therapie herausfordernd sein, dass, wenn dann ADHS ist, überhaupt die Konzentration, die Aufmerksamkeit für ein Gespräch im psychiatrischen Setting, im psychotherapeutischen Setting zu kriegen. Das heißt, gibt es da einen Unterschied in der Therapie, ob ich jetzt Angst behandle bei jemandem mit oder ohne ADHS?
Praktisch nein. Also ich würde es gleich behandeln. Zumindest gibt es auch keine Daten dazu, dass die Angsterkrankung bei einem ADHS-Patienten prinzipiell anders behandeln müssten.
Okay, ganz wichtiger Aspekt. Jetzt müssen wir natürlich auf das reflektieren, was durch die strukturelle Situation in unserem Gesundheitssystem in Deutschland Realität ist. Ich kann leider wahrscheinlich auch nicht in Lübeck in Ihrer Praxis anrufen und kriege nächste Woche Montag einen Termin, wenn es jetzt keine Akutsituation ist. Was mache ich, wenn ich keinen Zugang habe zu einer Psychotherapeutin, zu einem Psychotherapeuten in die Praxis, um eben diese Schritte schon zu gehen? Gibt es da mittlerweile Dinge, die mir helfen können?
Ja, also Psychotherapie ist tatsächlich wichtig, aber klar, die Ressourcen sind begrenzt und auch das psychiatrische Gespräch halte ich für enorm wichtig. Und dann gibt es tatsächlich noch einen dritten Baustein, den man hinzufügen kann, das sind diese digitalen Gesundheits-Apps. Mhm. Und die sind bei Angsterkrankungen sehr, sehr wirksam. Man misst das mit der Necessary Number to Treat. Die liegt irgendwo bei 3 bis 4, was sehr, sehr gut ist.
Müssen wir vielleicht kurz mal reinschieben für die Zuhörenden, die jetzt im Medizinischen nicht so bewandert sind. Die Number Needed to Treat bedeutet,
wie viele Menschen muss ich behandeln, damit einer davon profitiert?
So, und das heißt, bei 3 bis 4 muss ich maximal 3 bis 4 Menschen behandeln, dann hat schon einer profitiert.
Genau.
Um Gefühl zu kriegen, wo liegt die sonst so? Vielleicht im.
Also bei ASS liegt die zum Beispiel bei 110. Und bei die Schlaganfallprophylaxe und bei Blutdruckmitteln zur Schlaganfallprophylaxe liegt die bei 250.
Nicht. Überdenken alle, die uns zuhören und Hypertonus.
Los, nicht absetzen.
Bitte nicht. Es gibt trotzdem gute Gründe, das zu tun. Aber nur mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Das heißt, das ist ja schon echt ein
guter. Und das Tolle ist bei den Digas, die sind tatsächlich so wirksam wie eine Face-to-Face-Psychotherapie.
Trotzdem klingt das ja jetzt erstmal so, wie soll mir denn eine App bei so einem Problem helfen? Also dann rede ich ja mit meinem Handy oder wie?
Naja, Sie reden gar nicht mal mit dem Handy, sondern die ursprüngliche Idee von den Digas war, ich drücke das dem Patienten in die Hand, der geht nach Hause, macht das und ist gesund. Das funktioniert nicht. Also wichtig, und deswegen habe ich auch dieses psychiatrische Gespräch so sehr nach vorne oder in den Mittelpunkt gestellt, ist schon, dass man auch die Digas in einen Kontext setzt, also ein Blended Care Ansatz. Und vor allen Dingen wirklich, also das ist der entscheidende Schritt, mit den Patienten erarbeitet, dass sie nicht anfangen, Dinge zu tun, damit Angst weggeht. Was man immer so als Hilfestellung geben kann, ist die blaue Giraffe. Ich werde das jetzt nicht machen, weil da 1,5 Minuten Pause sind, schalten alle den Podcast ab. Aber Sie können ja mal probieren, 1,5 Minuten oder 3 Minuten nicht an die blaue Giraffe zu denken. Und das wird nicht funktionieren.
Ja.
Und dann gibt's manche Patienten, die sagen, haha, ich schaffe das doch, ich denke an den Einkaufszettel. Ja, aber Sie können nicht den ganzen Tag an den Einkaufszettel denken. Das ist sehr, sehr kräfteraubend, sehr ineffektiv und macht die Angst mittelfristig größer. Wenn ich Sie bitte, einfach 1,5 Minuten die Augen zuzumachen, mir ist egal, woran Sie denken, dann werden Sie mir irgendwie von einem Gespräch, einer Podcast-Aufnahme erzählen von Ihrem Urlaub, von Ihren Kindern. Und wenn ich sie dann frage, wie war denn das mit der blauen Giraffe, werden sie sagen, hey, mit was für einer blauen Giraffe? Und genauso funktioniert es mit Angst.
Okay.
Also mit Angst ein bisschen schwieriger, weil die blaue Giraffe sie emotional nicht betrifft, aber an und für sich läuft es genauso. Und das ist wichtig, dass man das mit den Patienten erarbeitet. Und da helfen dann eben auch die DIGAs. Man kann das in einem Gespräch so den Rahmen setzen und dann führen es die DIGAs quasi, also der psychoedukative Anteil, der ist halt sehr gut und sehr hoch und das können die natürlich auch. Und dann gibt es gerade bei Angst-Apps eben auch solche mit einem Expo-Anteil. Und wir wissen, Expos sind bei Zwängen und Ängsten einfach einer der wirksamsten Bausteine der Therapie. Und dann gibt es so eine Virtual-Reality-Brille und dann schieben dann die Patienten ihr Smartphone rein und können dann tatsächlich Expos machen.
Expos, kurz für unsere Zuhörer.
Also Expositionstraining, zum Beispiel, wenn ich Angst vor Menschenmassen habe, dann ist eine Menschenansammlung oder bei einer sozialen Phobie, ich muss Menschen ansprechen, die dann darauf reagieren. Und die sind tatsächlich angeleitet, also gibt es auch einen Therapeuten, der einem das erklärt.
Man konfrontiert die Betroffenen eben mit ihrer Angst auch in diesen Dingen. Und das, nur damit ich es richtig verstanden habe, wir behandeln DIGAs ja in unterschiedlichen Folgen, haben wir ja auch schon darüber gesprochen. Es ist auch wie eine Medikation zu verstehen, die im engen Austausch mit der Behandlerin, mit dem Behandler natürlich auch drauf geschaut wird, wie funktioniert es. Man wird dann nicht allein gelassen. Ne? Bitte schön, und kommen Sie in 10 Jahren wieder und erzählen Sie mir, wie die App funktioniert hat.
Also ich glaube, so funktioniert es tatsächlich nicht. Das wird auch verschrieben, also es ist ein Rezept.
Ja.
Und die sind auch recht teuer. Ja, was nichts kostet, das taugt auch nichts. Ja. Also die Krankenkasse übernimmt das und man reicht halt sein Rezept bei der Krankenkasse ein, kriegt dann einen Freischaltcode und kann dann das Programm durcharbeiten. Das muss man auch relativ kontinuierlich machen. Das ist auch sonst nicht sinnvoll. Das heißt, sie haben so 8 bis 12 Kapitel, je nach DIGA, und haben 3 Monate Zeit, die durchzuarbeiten. Das heißt, sie müssen auch ein Kapitel pro Woche durcharbeiten. Ist wirklich wie eine Psychotherapie.
Okay.
Und ich hatte mal einen Patienten, der hat dann gesagt, habe ich gedacht, das mache ich. Ich bin so fleißig.
In einer Woche.
Habe ich das durchgearbeitet. Und dann sagt er, nee. Dann habe ich das erste Kapitel. Also man muss da schon auch nachdenken. Und das arbeitet in einem. Und das ist halt genau da, wo Psychotherapie wirkt.
Mhm. Vielleicht zum Abschluss noch eine Bemerkung dazu, weil das ist für unsere Zuhörenden ja vielleicht auch wichtig. Ich habe das eben so kolportiert. Natürlich auch in der Praxis in Lübeck, in Köln, in Berlin, überall ist es aufgrund der Ressourcen schwierig, vielleicht einen Termin zu kriegen. Aber dennoch sollte man wahrscheinlich dranbleiben, weil ich weiß auch, dass es über Wartelisten und dass es dann mal spontan klappen kann. Also sollte ich jetzt sofort aufgeben oder wie gehe ich?
Nein, auf gar keinen Fall. Also sprechen Sie mit Ihrem Psychiater. Gut, jetzt werden manche vielleicht die Zuhörenden sagen, toll, wo kriege ich denn den her? Und der hilft Ihnen. Also wenn Sie keinen Psychiater haben, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt. Der kann Ihnen tatsächlich einen Hausarztvermittlungsfall oder über die Terminservicestelle kriegen Sie auch zumindest relativ kurzfristig Termine beim Psychiater. Und dann hilft Ihnen der Psychiater auch, einen Psychotherapieplatz zu finden. Der Psychiater, wir hatten ja auch schon eine Folge über Psychotherapie, guckt auch, welches Psychotherapieverfahren für Sie geeignet ist oder welche Methode in der Verhaltenstherapie für Sie geeignet ist und kennt ja auch eine Reihe Psychotherapeuten, mit denen er in Qualitätszirkeln zusammensitzt, mit denen er sich austauscht. Und ich finde das auch gut, dass das so passiert. Und dann braucht man eben, und das ist dann schon ein Problem, einfach eine hohe Frustrationstoleranz und Ausdauer. Das ist natürlich genau das, was Menschen mit einer psychischen Erkrankung nicht haben. Und gleichzeitig, wenn man das aufbringt, bekommt man auch einen Psychotherapieplatz.
Man darf sich da auch Unterstützung suchen als Betroffener und Leute mit einbinden, die vielleicht für einen die E-Mails wegschicken können, dranbleiben können und sowas. Das funktioniert auch. Natürlich muss man es letztendlich selber machen, aber es lohnt sich, so habe ich das zumindest erlebt, im erweiterten Bekanntenkreis. Jetzt haben wir über Angst, ADHS gesprochen, wir haben über die DIGAs gesprochen. Ich nehme mit, dass die Angststörung gut behandelt werden kann. Wir kriegen die Angst nicht weg, aber wir können den Umgang mit der Angst ändern.
Und dadurch geht die Angst weg.
Dadurch geht sie dann doch weg. Ah ja, okay.
Also ganz wichtig, die Angst soll ja weggehen. Und das tut sie auch. Aber sie tut es eben nicht, wenn ich probiere, sie wegzumachen. Das funktioniert nicht. Sondern der Weg ist tatsächlich ein anderer. Ich lerne einen anderen Umgang mit der Angst. Und dann brauche ich auch gar keine Angst mehr vor der Angst zu haben, sondern ich weiß ja, dass ich mit der Angst umgehen kann und dann wird die Angst tatsächlich habituieren über die Zeit.
Jetzt sitze ich, liebe Zuhörenden, Daniel Alvarez Fischer gegenüber und er hat das so schön gesagt, dass ich jetzt gerade alles verspüre, aber keine Angst. Vielen Dank für diesen tollen Podcast und für die Expertise. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich sage danke für Ihr Ohr und schön, dass Sie reingehört haben in diese Ausgabe von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie unsere Sendung abonnieren, wenn Sie uns folgen. Und Sie können sich dann freuen, weil dann entgeht Ihnen keine neue Folge. Also, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören und sage Tschüss.